Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und ich bin wie immer begleitet durch meine fantastisch gut aussehenden Co-Hosts Tim und Tom. Heute geht es um ein brandaktuelles Thema. Ja, man fühlt sich, als könnte man dem Ganzen kaum entkommen. Es geht um die Koalitionsverhandlungen in Deutschland zwischen der CDU, CSU und der SPD und deren Folgen. Wir wollen das Ganze allerdings auch nochmal in ein etwas größeres Bild setzen. Ich glaube, Hauptthemen werden heute die Gespräche rund um Verteidigung, Bundeswehr, allerdings auch um andere Sachen rund um den neuen Haushalt und vielleicht auch insgesamt den Zukunftsausblick für Deutschland im Rahmen einer GroKo gehen, die wahrscheinlich gar nicht so groß ist, wie man eigentlich jetzt halt früher sie irgendwie hatte. Also es ist halt nicht mehr diese Koalition, die irgendwie fast 75% Deutschlands irgendwie unter sich vereinigt und damit einen guten Rückhalt hat, sondern ich weiß gar nicht, wie viel Prozent Mehrheit sie haben, aber es ist definitiv nicht mehr so wie in den guten alten Zeiten. So viel dazu. Wo fangen wir an? Was würde euch am meisten interessieren und wo geht's los?
Ja, lass uns doch gerne mal mit den Verteidigungsausgaben einsteigen. Die haben ja jetzt erst letztlich für Furore gesorgt, weil sie ja Teil dieses Schuldenpakets waren, das aufgenommen worden ist.
Sondervermögen.
Es sind ja gar keine Schulden, sondern wir haben ganz viel Geld jetzt einfach. Mhm. Was ja nicht per se schlecht ist. Also, dass jetzt Geld da ist, das könnte ja auch positiv sein letztendlich. Das kommt natürlich darauf an, was man mit dem Geld macht.
Und woher das Geld kommt. Also, ich würde glaube ich sagen, die Frage ist die bessere. Weil das möchte ich jetzt ja gleich mal geklärt haben. Es gibt nur drei Arten und Weisen, wie ein Geld, wie der Staat Geld machen oder Geld bekommen kann. Ja? Also entweder er holt sich zurück über Besteuerung oder schickt das Ganze in die Zukunft und sagt, hey, wir nehmen jetzt ein paar Schulden auf und dann muss er es in der Zukunft besteuern. Oder wir sagen, wir drucken Geld und dann gibt es Inflation. Und das ist natürlich auch wieder eine indirekte Besteuerung. Also das ist hier nochmal irgendwie meine qualifizierte Einschub dazu. Pardon. Weil ich glaube, das wird so ein übergreifendes Damoklesschwert sein, was über vielen der Koalitionsverhandlungsdiskussionen hängen wird. Sorry.
Berechtigter Einwurf an der Stelle. Nichtsdestotrotz geht es ja darum, dass dieses Sondervermögen auch deshalb aufgenommen worden ist, um Deutschland militärisch weiter auf Vordermann zu bringen. Pfiffige Wähler werden sich daran erinnern, dass es das irgendwie schon mal gab, zu Beginn des Ukraine-Konflikts. Da gab es schon mal ein Riesengeldpaket, um die Bundeswehr zu modernisieren. Das hat scheinbar nicht gereicht. War übrigens damals schon klar, dass das viel zu wenig ist. Die Frage ist allerdings auch, ist das überhaupt notwendig? Also das ist die allererste Frage, die ich mir stelle, sind die Verteidigungsausgaben, die da jetzt getätigt werden sollen, überhaupt für irgendetwas gut am Ende des Tages?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich meine, wir müssen jetzt mal festhalten von der Grundsätzlichkeit her. Natürlich ist die Rüstungsindustrie keine Industrie, die auf der Gesellschaftsebene dazu führt, dass irgendwie nützliche Produktion stattfindet, die unser Lebensstandard erhöht. Also die Gelder, die dort verwendet werden, sei es für Personalausgaben oder für Material, die werden natürlich in einen Zweck fließen, der nicht das Allgemeinwohl direkt und mittelbar erhöht, sondern es geht darum, dass man eine Kapazität aufbaut, um sich gegen Aggressoren aus dem Ausland wehren zu können, falls diese eben unsere Lebensqualität in noch viel größerem Maße bedrohen würden. Und insofern ist diese Debatte hinsichtlich der direkten Effektivität dieser Ausgaben extrem schwierig, weil man nie merkt, wie gut oder schlecht der Stand des Militärs letztendlich wirklich ist, bis es dann soweit ist, dass man es braucht. Und das ist so ein Punkt, wo man dann vorher nur in gewisser Weise Ansatzpunkte hat, sozusagen, okay, wir wissen, so und so viele von den Hubschraubern funktionieren nicht richtig, so und so viele Marineschiffe müssen dann und dann ausgemustert werden und so weiter. Das sind natürlich Indikatoren, die man hat. Aber letztendlich ist das alles sehr, sehr schwierig zu bauen, wie man so einen Verteidigungsapparat dann für das ganze Land aufbauen will. Und das Letzte, was gehen wird, ist, dass man mit sehr viel Geld in sehr kurzer Zeit sehr große Veränderungen vornehmen kann, weil das letztendlich bei der Bundeswehr vor allem ja auch dann davon abhängt, wie sieht es personalmäßig aus auf Seiten der Logistik, wird viel vergessen. Die Logistik ist eine der wichtigsten Stellschrauben eines Kriegsapparates. Sieht man ja auch in der Ukraine. Deswegen ist ja auch der Krieg überhaupt noch am Laufen, weil das mit der russischen Logistik eben alles nicht so perfekt funktioniert und die deswegen eben nicht einfach mit ihrem eigentlich ja viel übermächtigeren Heer die Ukraine schon längst in die Knie gezwungen haben. Muss man ja auch sagen, die Ukrainer wehren sich ja mittlerweile seit über 3 Jahren, oder? Wenn ich mich recht erinnere, 2022 müsste das gewesen sein im Februar. Das heißt, das ist jetzt also 26 Monate her. Und das zeigt ja schon, dass im Krieg auch noch viele andere Dinge wichtig sind als nur die Macht auf dem Papier, also wie viel Panzer ich habe und wie viele Soldaten ich habe und so weiter. Und ich glaube, das wird ein ganz entscheidender Punkt. Leider Gottes wird das ja auch von jedem anderen Vollidioten im Fernsehen erzählt, dass es jetzt darauf ankommt, wie man das Geld verwendet. Und da müssen wir uns an der Stelle diesen Mainstream-Gedanken wahrscheinlich auch beugen, dass es tatsächlich darauf ankommt, wie das Geld jetzt verwendet wird. Aber ich glaube, wir können auch noch mal etwas differenzierter damit umgehen, uns anzuschauen, wie das denn jetzt eigentlich war mit der Bundeswehrkomponente in dieser Schuldenänderung, in diesen Grundgesetzänderungen. Weil ein ganz wichtiger Punkt, um den es ja auch geht, ist, wie die Verteidigungsausgaben im Bundeshaushalt zukünftig gehalten werden sollen. Und vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, da gab es ja dann auch die Debatte, ab welchem Prozentsatz des Bruttoinlandsproduktes die Ausnahmeregel greifen soll. Um das vielleicht kurz zu erläutern, was das bedeutet. Also der Satz ist ja jetzt bei 1%. Das heißt, 1% des Bruttoinlandsproduktes, das fürs Militär ausgegeben wird, muss auch im regulären Bundeshaushalt geführt werden. Und das, was obendrauf kommt, aufgrund von irgendwelchen Entscheidungen, die dann spezifisch getroffen werden, das wird nicht im regulären Bundeshaushalt geführt, sondern fällt dann eben in den Bereich dieser neuen Sondervermögen. Und da müssen wir natürlich auch noch auf die Debatte eingehen, die im Bundestag direkt geführt wurde. Und zwar war das ja so, dass die Grünen gefordert haben, dass dieser Satz bei 1,5% liegt statt bei 1%. Und das war ja auch eine Forderung, die von vielerlei Seite nicht so ganz verstanden wurde, dass jetzt ausgerechnet die Grünen darauf pochen, dass die Grundbelastung im Kernhaushalt sozusagen steigt, weil man ja einen höheren Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts ansetzt. Und die Grünen wollten damit irgendeine Disziplinarkomponente oder sowas einbauen, dass eben, wenn man viel ausgibt fürs Militär, das sich dann auch stärker im Kernhaushalt bemerkbar macht, eben 50% stärker, weil es nicht nur 1% ist, sondern 1,5%. Und hatten darauf gehofft, dass das irgendwie dazu führt, dass die Entscheidungen, die getroffen werden hinsichtlich, wie dieses Geld allokiert wird, dass die nicht so radikal und so schnell und überstürzt passieren. Durchsetzen hat sich das jetzt nicht können. Wie weit das letztendlich auch wirklich geholfen hat, schwer zu sagen, gerade weil ja diese Grenze mit dem 1% ist ja auch irgendwie völlig abstrus, wenn wir mal darüber diskutieren, dass wir eigentlich ja, seit wir NATO-Mitglied sind, verpflichtet sind, 2% des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr dafür auszugeben. Das ist so eine Sache, die ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehe, wo Deutschland doch sonst immer der allererste ist, der sich an irgendwelche internationalen Abkommen hält und da auch zum Beispiel bei den Maastricht-Abkommen, was die Staatsschuldenquoten angeht, der einzige in Europa ist, der sich tatsächlich an die strengstmögliche Auslegung der Schuldenregeln hält und auch beim Pariser Klimaabkommen der Staat ist, der wirklich dahinterher ist, dass man sagt, wir geben alles, was wir können, damit wir diese Ziele erreichen, wo ja dann 2050 als Neutralitätspunkt festgelegt wird und die Bundesregierung das auf 45 vorzieht. Ja, also, dass man so überkorrekt ist bei allem. Aber bei der NATO, da, wo man dann ein konkret praktisches Verteidigungsbündnis eingeht, da wird das dann über Bord geschmissen und dann ist 1% des Haushaltes, also die Hälfte von dem, was es sein soll, völlig legitim. Und insofern, meine Meinung, eure Meinung kommt jetzt noch. Meine Meinung ist, das ist der richtige Schritt. Gerade deshalb, weil wir im Kriegsszenario natürlich auf die Bundeswehr angewiesen sind und auch letztendlich jede Menge Koordination und auch dafür natürlich Liquidität brauchen mit den anderen Nachbarländern und auch generell der Europäischen Union, um eine Mobilisierung möglich zu machen, wenn es zu einem größeren Kriegsfall kommen sollte. Und ich denke, das können wir später nochmal aufgreifen, aber diese Zollwut, die man aus Amerika sieht, da machen wir nochmal eine extra Folge zu im späteren Verlauf, aber die ist meiner Meinung nach doch ein Anzeichen dafür, dass Trump in den Gesprächen mit Putin gemerkt hat, dass Putin gar kein Interesse an Frieden hat und dass Trump jetzt mittlerweile auch verstanden hat, dass der potenzielle Angriff Chinas auf Taiwan eventuell gar keine Idee von fernen Zeiten ist, sondern vielleicht doch eher eine Frage der kurzen Frist als eine Frage der langen Frist sein kann. Und dann macht diese ganze Zollgeschichte auch, hat die einen anderen Geschmack, sage ich mal, als wenn man das in einem Vakuum an sich betrachten würde. Dazu aber jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt lang genug geredet. Jetzt kommen erstmal eure Kommentare zu dem konkreten Bundeshaushaltskompromiss oder, naja, auch Kontrollverlust vielleicht der Gesetzveränderung, je nachdem, wie ihr das seht.
Was mich so ein bisschen stört in der ganzen Debatte, also richtig jetzt im Vergleich zu dem, wie es eigentlich sonst immer geführt wird, glaube ich, wird bei der Verteidigung ein sehr, sehr großer und wichtiger Punkt vergessen. Ich glaube, man misst oder versucht zu missen den Grad, mit dem sich ein Land verteidigen kann, anhand der Ausgaben, die getätigt werden, vielleicht aber auch an ja, tatsächlich konkret einsetzbaren Gerätschaften, sei es jetzt wirklich jetzt, ob das irgendwie in der Logistik ist oder wirklich jetzt für an der Front ausgelegt ist, ist jetzt erstmal egal. Ich habe allerdings letztens einen anderen Take gehört und den fand ich tatsächlich gar nicht schlecht und der hat sich auch mit ein paar anderen Metriken bestätigt, die ich auch gesehen hatte in dem Zuge. Und zwar an sich ist eben ein Land nur so stark wie die Bereitschaft derer, es zu verteidigen. Ja, und dann hatte ich letztens eine Grafik gesehen. Ich kann es halt leider die Quelle nicht mehr sagen. Kann natürlich auch in einem Trauma zu mir gekommen sein oder als ich spazieren gewesen bin, was weiß ich. Nein, aber dass unter 20% der Menschen im Wehralter in Deutschland dazu bereit wären, im Ernstfall für Deutschland zu kämpfen. Und das ist für mich ein tatsächlich viel, viel tiefgründigeres und schwierigeres Problem zu lösen. Denn es sei denn, man geht wirklich auf Sklaverei zurück. Ja, ich versklave dich, indem ich dich einfach einziehe und an die Front schicke, was ja das ist, was wir so stark in Russland oder aber auch in der Ukraine, wenn man es manchmal sieht, so stark tadeln, ja, wenn es irgendwelche Videos gibt, wo dann eben welche Offiziere oder auch andere Militärangehörige dann durch die Gegend gehen, durch die Straßen und dann die Leute in irgendwelche Vans ziehen. Und es sei denn, wir wollen das auch haben. Und ich würde sagen, dass die Konskription eine der schlimmsten Arten und Weisen der Sklaverei ist, die Menschheit jemals erfunden hat. Es sei denn, wir können das auf eine andere Art und Weise lösen, weiß ich gar nicht, wie viel mehr Geld das überhaupt irgendwas bringt. Ja? Auch nochmal daran gemessen, wie eben beispielsweise der Verteidigungswille einer Gesellschaft ist für die Nation, für das Land, ist auch die USA immer noch mit Abstand die am verteidigungsmächtigste Nation dieser Welt. Ja, also es ist wirklich, ich glaube, eine der Nationen mit einem wirklich starken Patriotismus, der aber auch dazu führt, dass ich eben die Leute so rekrutieren kann für diese Zwecke. Ich will nicht sagen, dass es immer gut war. Ja, wir haben gesehen, dass es in vielen Kriegen im Sandkasten dazu geführt hat, dass sehr, sehr viele GIs dann auch eben ja dort eingesetzt wurden und das natürlich auch freiwillig, ne, und gesagt hatten beispielsweise nach 9/11, hey, das geht nicht, ich muss jetzt da hier für mein Land kämpfen. Und das ist die Frage, wie sozusagen die das irgendwie 15 Jahre später nochmal genauso machen würden, ne, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das viel Wichtigere. Und das hatte mich tatsächlich super in unsere damalige Buchclub/Interview-Folge mit dem Phrasendrescher über Deutschland 2.0 oder Deutschland für Fortgeschrittene erinnert, wo es auch einfach darum ging, okay, wir haben es jetzt halt irgendwie in den letzten, sagen wir mal, 80 Jahren geschafft, wirklich jeden Sinn von irgendwie Nationalzugehörigkeit aus den Leuten rauszuprügeln. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Allerdings darf man sich dann halt eben nicht beschweren, wenn dann der Wille für das, wo man wohnt, zu im Ernstfall sterben, im Prinzip kaum noch besteht. Und das ist für mich das tatsächlich viel tiefgreifendere Problem. Ja, also entweder ich würde die Leute halt einfach einziehen, So, das ist das eine. Ob man sich dann eben noch ein freiheitlich-demokratisches Land nennen kann, weiß ich nicht. Denn die Leute, die die Entscheidungen treffen, Leute einzuziehen, sind meistens nicht die Leute, die an der Front am Ende dann auch eingesetzt werden. Das ist so ein bisschen mein Take. Also ich glaube, das Ganze hat eine viel, viel tiefgreifendere Problematik, die jetzt halt nicht nur mit irgendwelchen immediären Anschaffungen über 5 bis 10, 15 Jahre oder sowas zu bewältigen sind. Ich glaube, das ist was, was einfach über die letzten 80 Jahre einfach komplett in die falsche Richtung gelaufen ist. Wenn man eben eine Nation hat, die wehrfähig ist, die wehr auch, ich will nicht sagen, wehrlustig ist, aber wo es einen Streben gibt, wo man sagt, ich hatte den Spruch schon vor Ewigkeiten hier in meinem Podcast gesagt, aber ich finde den immer noch sehr, sehr passend. Ja, der gute Krieger kämpft nicht, weil er das vor sich hasst, sondern weil er das hinter sich liebt. Und ich glaube, es gibt einfach zu wenig für viele Menschen hier in diesem Land, für was sie auch gewillt wären, zu sterben und zu kämpfen.
Das ist ein sehr guter Punkt, den du aufgemacht hast. Also wirklich ist ja dieser Grenznutzen dessen, was man da an Ausgaben tätigt, sehr stark an das gekoppelt, wer überhaupt den Willen hat, für dieses Land einzustehen. Und jetzt haben wir gerade keinen faktischen Beleg für diese Aussage, aber ich würde sagen, dass diese Prozentzahl sehr nah an die Realität rankommt. Auch wenn man jetzt eine komplett neue Studie da durchführen müsste, um dich in Homer zu belegen. Und was mich so ein bisschen beschäftigt in der ganzen Thematik ist auch, es wird jetzt so ein Vergleich international aufgemacht, wo jeder sich selbst so ein bisschen als die Ukraine betrachtet. Also es wird ja hier auch versucht, so eine leichte Angstsituation zu schüren. Was passiert denn, wenn Russland den Krieg jetzt auf Europa ausweitet? Oder was wäre, wenn wir andere internationale Kriegsfälle hätten? Eben wie die von Tim angesprochene Taiwan-Thematik, die ja immer noch ein bisschen am Brodeln ist und die jederzeit im Endeffekt Konfliktpotenzial bietet. Und klar, der Russland-Ukraine-Konflikt, dass der halt eben überbordet und dann sich ausweitet. Und da stelle ich mir die Frage, wie relevant ist das für Deutschland und wie wahrscheinlich ist es, dass wir tatsächlich auf unserem Grund und Boden, also in unseren nationalstaatlichen Grenzen, zu einem Kriegsfall kommen, also dass hier dann tatsächliche Verteidigungssituation auftritt und nicht, dass man irgendwann mal darüber redet, dass auch Auslandseinsätze der Bundeswehr wieder in Frage kommen. Also das ist eine komplett andere Thematik und ich möchte hier jetzt da eine klare Grenze ziehen, weil ich denke, das eine ist sehr wahrscheinlich und das andere ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also dass wir außerhalb unserer Staatsgrenzen irgendwann mal wieder Einsätze haben, in der die Bundeswehr eingesetzt wird und wir eventuell im Bündnisfall sogar irgendwie tätig sein müssen, das kann ich mir vorstellen. Aber dass wir unser Land direkt verteidigen müssen, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und das liegt gar nicht so sehr daran, dass das nicht potenziell möglich wäre, dass Russland irgendwie den Krieg auf Europa ausweitet, sondern das liegt einfach daran, dass wir neben den Leuten, die unser Land verteidigen oder auch nicht, nämlich auch sehr, sehr viele Bündnispartner haben. Und das ist für mich die zweitgrößte Instanz dessen, wie sicher man ist, wie viele Bündnispartner besitzt du, die es nicht zulassen können, dass jemand anderes dich angreift. Und das war jetzt im Fall der Ukraine beispielsweise halt einfach nicht gegeben. Die hatten keine Bündnispartner, die direkt für ihre Verteidigung verpflichtet waren, sondern eben nur diese, ja, globale Solidarität, auf die sie halt eben versuchen zu bauen und die ja auch zu einem gewissen Grad irgendwie funktioniert. Aber sie haben niemanden, der eingreift ins Geschehen. Und das wäre bei einem Krieg auf europäischem Grund ganz anders. Also da müssten die anderen mit eingreifen und müssten bei der Verteidigung helfen. Und das würde dafür sorgen, dass der Kriegsfall gar nicht erst bis an unsere Landesgrenzen reichen würde, sondern schon viel früher gestoppt werden würde. Meiner Meinung nach. Und auch in Taiwan wäre das übrigens genau dieselbe Situation. Auch die haben keinen starken Bündnispartner, die da jetzt großartig eingreifen könnten. Die müssten sich auch darauf verlassen, dass da Leute eingreifen, die wirtschaftliches Interesse daran haben wollen.
Definitiv. Also ich meine, der einzige Grund, warum Taiwan als Land noch existiert, ist die Tatsache, dass sie die fortschrittlichste Chip Produktion der Welt haben und wir einfach nicht genug Chips in Europa und Amerika selbst herstellen können, als dass wir damit unseren Technologiebedarf decken können. Und damit ist Taiwan für uns halt ein wichtiger Produktionsstandort von der Schlüsseltechnologie. Und das würde sicherlich dazu führen, dass die Amerikaner, vor allem die Amerikaner, dort eingreifen würden, wenn die Chinesen diesen Angriff wagen. Man muss natürlich auch berücksichtigen, die Taiwaner sind ja auch nicht dumm. Ja, also die haben auch ein sehr fortschrittliches Militär und der Kampf zwischen China und Taiwan wäre ja sowieso von der Natur her ein amphibischer. Also da liegt ja eine Wasserstraße dazwischen, zwischen den beiden Ländern. Und was die Taiwaner sich halt auch spezialisiert haben, sind diese Mittelstreckenraketen. Und mit denen würden sie dann höchstwahrscheinlich natürlich den drei Schluchtendamm im chinesischen Festland sprengen. Und ich meine, das ist schon auch eine Sache, die die Chinesen respektieren müssen, weil das würde zur größten Umweltkatastrophe der Menschheitsgeschichte führen und irgendwie knapp 200 Millionen Menschenleben gefährden, wenn dieser Damm explodiert oder halt gesprengt wird. Also das ist auch nicht ohne und die Taiwaner haben da schon ein Druckmittel. Allerdings kann man natürlich immer argumentieren, ja, wie gut ist die chinesische Luftabwehr, wie viele von den Raketen können sie letztendlich abfangen, weil so ein riesiger Damm wird natürlich nicht gesprengt von einer Rakete. Das ist auch logisch. Also wenn die Chinesen da auf ihre Luftabwehr zählen können, dann hat Taiwan im Prinzip keine besonders ausgeklügelte Gegenmaßnahme und müsste sich halt dann im amphibischen Krieg an der Küste dort verteidigen. Und das ist dann ganz einfach eine Materialschlacht, wo sie keine Chance haben werden. Also das ist auf jeden Fall so. Und ich meine, für uns im Westen ist es halt deshalb ein solidarischer Aspekt. Trotzdem noch, also in der Ukraine ist es das jetzt ohnehin, da unterstützen die Europäer ja stark. Aber in der Taiwan wäre ja jetzt vom Kulturraum her und auch von der geografischen Distanz viel weiter weg. Aber trotzdem, glaube ich, haben wir da so eine internationale Solidarität, die aufkommt oder aufkommen würde, weil Taiwan einfach ein demokratisierter Staat in Asien ist, der sich dagegen die Einparteienherrschaft aus China aufwehrt. Und ich glaube, das schon dazu führen würde, dass sich da internationale Solidarität bildet. Aber um nochmal auf den Verteidigungskriegsfall zurückzukommen, weil in den anderen Fällen ist das ja natürlich so, dass dann die gut ausgebildeten Streitkräfte und nicht die Leute, die bei der Bundeswehr arbeiten, weil sie das als Berufsziel durchsetzen und nicht die Zivilisten, die dann irgendwie schnell ausgebildet werden, die spielen ja in dem Einsätzen Richtung Taiwan, also im Pazifik oder auch im europäischen Angriffsfall, also Russland, wenn es Europa angreifen würde, müsste ja erstmal Polen angreifen. Sonst kommen sie ja gar nicht nach Deutschland. Also das muss man ja auch so sehen, dass da kein Weg um Polen herumführt. Und deswegen würden wir natürlich die Polen dabei auch unterstützen. Und das ist ja dann auch wieder eine Sache der EU. Also ich denke durchaus, dass alle EU-Staaten sich dann hinter Polen stellen würden, weil die ja dann auch checken, wenn Russland so mad ist, dass sie Polen angreifen, dann würden sie ja nicht an der deutschen Grenze aufhören. Haben sie ja beim letzten Mal auch nicht. Also warum sollte es beim diesem Mal dann so sein? Ne? Und das ist definitiv ein anderer Fall. Aber für den Fall, dass wirklich das Berufsmilitär eingesetzt wird, um eben im Ausland Einsätze zu machen, da ist es, glaube ich, schon sehr, sehr gut, Geld zur Verfügung zu haben. Ganz einfach deshalb, weil die Bundeswehr damit für die jungen Schulabgänger und Abiturienten ein attraktiverer Arbeitgeber werden kann, wenn man dort mehr zahlen kann. Und ich habe meinerzeit, als ich Abitur gemacht habe, auch lange überlegt und mich auch von der Bundeswehr beraten lassen, ob ich da studieren will, weil, und das muss man eben ganz klar sagen, die Programme, die sie dort zur Verfügung stellen, die sind schon sehr attraktiv. Also die Tatsache, dass man dort im Trimesterzug ein Studium absolvieren kann und nach abgeschlossenem Master bereits innerhalb von, ich glaube, also sobald man eintritt und Grundausbildung und Offiziersausbildung macht und dann seinen Master, hat man irgendwie innerhalb von 5 oder 6 Jahren hat man schon den Leutnantstitel sicher und damit auch ein sehr stattliches Gehalt. Also da kann kein 0815-Student mithalten. Und natürlich auch die Tatsache, dass man dort während dem Studium ordentliches Geld verdient, aber trotzdem die Freiheit hat, sich voll auf das Studium zu konzentrieren. Das ist schon eine einmalige Möglichkeit für ein duales Studium. Und es gibt ja auch viele bundeswehrspezifische Studiengänge, gerade in der Luftfahrt und in der Nautik, die auch im zivilen Kontext danach eine sehr interessante Perspektive ermöglichen würden. Also ich denke schon, dass es dort sowohl für die Mannschaftsbereiche, also die jetzt hauptsächlich von der Mittel- und Realschule rekrutieren, als aber auch von der Offiziersseite her für eben das duale Studium dort einige Leute gibt, die da sagen, hey, das ist doch von den Arbeitskonditionen her schon sehr attraktiv. Also das war auch 2018, als ich Abitur gemacht habe, meiner Meinung nach schon so. Und das neue Kapital wird ja das sicherlich nicht verschlechtern.
Ich wollte nur mal gesagt haben, wir sind nicht gesponsert durch die Bundeswehr.
Ich würde überlegen, also so ist nicht.
Ja, also.
Naja, also jetzt mal ganz nüchtern gesagt, die Bundeswehr ist der größte Arbeitgeber, wenn es um die absolute Anzahl der Arbeitsstellen geht in der Bundesrepublik Deutschland. Also es ist kein kleiner Verein, ja, das muss man schon auch erwähnt haben.
Ja, ich gebe ein paar Probleme, über die ich weiß, beispielsweise Ranginflation oder Gradinflation besser genannt. Es gibt super viele Leute, die dann irgendwie Offizierstitel und höher haben, was ich gehört habe, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Ich glaube, das Thema Verteidigung ist seit längerer Zeit mittlerweile ein Thema und ich denke jetzt mal seit ungefähr 2014, als die ganze Geschichte in der Ukraine so sich angefangen hat aufzubauschen, ne? Und ich habe nicht das Gefühl, dass es in den letzten 11 Jahren irgendwie besser geworden ist. Vielleicht ist jetzt halt mehr Druck dahinter, das kann sein, kann ich jetzt einfach nicht beurteilen, aber ich weiß auch nicht, ob der das wirklich besser machen würde, denn wir haben schon angesprochen, die Änderungen, die vorgenommen werden müssen, sowohl auf der materiellen als auch auf der personellen, als auch vielleicht auf der Motivationsseite, sind eher strukturelle Probleme, die man jetzt nicht unbedingt besser mit unter Druck irgendwie lösen kann. Aber ich wollte jetzt halt tatsächlich auch mal ein bisschen woanders hingehen, denn die Koalitionsverhandlungen gehen jetzt natürlich eben nicht nur über die Verteidigung, wobei das, glaube ich, so einer der Hauptthemen ist. Was im Zuge dessen vielleicht auch auf einer etwas, würde ich sagen, Metaebene, aber auf einer etwas nicht ganz, vielleicht Policy-Ebene ist die Person des Friedrich Merz, die ich tatsächlich interessant und tragikomisch finde. Also wirklich jemand, der, ich will nicht sagen, sein Land verrägt, nur um irgendwie einen Titel zu bekommen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass viele der Ideale, mit denen er damals in den Wahlkampf gegangen ist, jetzt schon über Bord geworfen sind und ich kann mir vorstellen, dass da auch noch ein bisschen was kommt. Also wie gesagt, wir hatten das damals angesprochen, die SPD macht massiv gute Koalitionsverhandlungen, aus ihrer Sicht natürlich gesprochen. Ich glaube nicht, dass die unfassbar gut für die Bundesrepublik Deutschland sind. Aber insgesamt fand ich einfach die Position des Merzes, beziehungsweise sein Herangehen, ich weiß nicht, wie ihr das interpretiert habt, aber ich fand das fast schon eher traurig zu sehen, wie jemand einfach sagt, hey, ich will Kanzler, also es ist basically Kanzler um jeden Preis. Ne? Und das Problem ist natürlich, dass den Preis, den zahlt nicht er, ja, der ist paar 60 so, sondern den Preis zahlt halt die BRD. Das ist natürlich ein weitgreifender Anschuldigung gegenüber das Politikerdasein insgesamt, was ich habe, das ist vollkommen klar. Aber hier sieht man das tatsächlich, dass sich eben dieses Problem wirklich sehr, sehr deutlich darstellt, wo jemand sagt, ich habe irgendwie persönliche Interessen, ich habe persönliche Präferenzen und die kann ich anhand von Mitteln stillen, für die ich gar nicht jetzt erstmal aufkommen muss. Ja, also ich kann es halt hier, der Klassiker aus der Political Economy würde halt eben sagen, ich habe irgendwelche Agency Costs, ich habe hier irgendwas, wo jemand einfach extremst große Ineffizienz verursacht, nur um sich irgendwie voranzubringen. Ja, oder ich meine, ich denke nicht, dass dieser Typ das für Geld machen würde. Er ist ja recht wohlhabend an sich, aber allein um den Titel des Bundeskanzlers irgendwie mal inne gehabt zu haben, ja, wo man sich auch dann fragt, okay, wie viel Macht hast du denn tatsächlich? Naja, aber wie gesagt, wenn ich mir anguckt, wie die Koalitionsverhandlungen ablaufen, habe ich so das Gefühl, dass halt irgendwie die SPD im Prinzip alle Karten in der Hand hat. Ja, das ist nicht der Hund, der mit seinem Schwanz wedelt, sondern der Schwanz, der mit dem Hund wedelt, habe ich so irgendwie das Gefühl. Und das fand ich irgendwie eine sehr interessante Beobachtung. Ich hätte ihn nicht für als eine solche Person eingeschätzt, aber auf der anderen Seite, er ist Politiker, von daher.
Ja, und ich meine, das muss man ja bei der Causa Merz jetzt auch nochmal ganz klar sagen. Er wurde halt extremst gedemütigt von Angela Merkel vor irgendwie 20 Jahren oder so. Und er hat es halt einfach nicht verkraftet. Und das ist halt einfach ein schlechter Stern, unter dem die Karriere dieses Menschen seither steht, seit er da wieder gekommen ist, aus irgendeinem Loch da wieder rausgekrochen ist, wo die Merkel wieder gegangen ist. Und alles, worum es jetzt geht, ist zu zeigen, dass er zu Unrecht damals gedemütigt wurde und dass er ja jetzt hier der ist, der zuletzt lacht. Und ja, ich meine, das ist auch ein Punkt, können wir auch verlinken, dass ein Video von Maurice Höfgen, der darüber gesprochen hat, der so ein bisschen unterm Radar eigentlich fliegt, ist, dass man ja jetzt die Verschuldungssituation der Autobahn GmbH ändern möchte. Also, um das kurz zu erklären, die deutsche Infrastruktur, was die Autobahnen angeht, logischerweise wird von der Autobahn GmbH übernommen und die kümmert sich um Instandhaltung, Administration und so weiter. Und das ist natürlich, wie der Name sagt, eine GmbH. Und die hat dadurch, dass sie in Staatshand ist, bestimmte Einschränkungen. Und was man jetzt möchte, ist, dass man zulässt, dass diese GmbH sich als Firma selbst verschulden kann. Also, dass dann außerhalb der gesamten Staatshaushalt-Thematik das dann stattfinden kann, weil es ja dann keine Staatsschulden sind, sondern das sind ja dann Schulden der Autobahn GmbH, die ja dann nur über die indirekten Besitzverhältnisse des Staates wieder attributierbar sind an die Bundesrepublik selbst. Und natürlich funktioniert das auch nur, wenn die Firma dann auch konkret Umsätze macht und nicht einfach nur Staatsgeld bekommt. Und da kommt die Mautdebatte wieder hoch. Indirekt natürlich, weil wo sollen die Umsätze eines Autobahnnetzes sonst herkommen, als dass man dafür irgendwie was zahlen muss, das zu benutzen. Und interessanterweise gab es auch das könnt ihr in dem Video selber euch nochmal angucken, gab es scheinbar auch so eine Tendenz von Friedrich Merz zu sagen, ja, wir könnten das ja auch für Privatinvestoren öffnen, für große institutionelle Privatinvestoren, die dann da was zuschießen als Kapital für die Autobahn GmbH. Und jetzt ratet mal, welcher der größten Finanzkonzerne der Welt Interesse daran hätte, bei der Autobahn GmbH einzusteigen als Privatinvestor.
Larry Fink
und BlackRock. Und jetzt ratet mal, wo Friedrich Merz sein Geld verdient hat. Bei Larry Fink und BlackRock. Die Welt ist klein, oder? Die Welt ist klein. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, also das ist ganz dünnes Eis. Das hat mit Staatsmann gar nichts mehr zu tun. Das riecht für mich nach Favor Trading. Und war das Bastiat, der gesagt hat, men who don't deal in money but in favors are the worst of humankind? Ja, das kann man nur so unterstützen und das ist absolut pervers, absolut widerlich, ich finde es grauenhaft, absolut auch Schmutz für die Landesgeschichte und interessant ist ja auch die Geschichte mit der Gastrosteuer, für die es nicht mitbekommen haben, ich weiß gar nicht, ob das jetzt definitiv so passieren wird oder ob das nur besprochen wurde, aber ich glaube, das soll definitiv so passieren, dass die Mehrwertsteuersenkung im Gastrobereich wieder vorgenommen wird, wie sie zu Corona-Zeiten war, wo man das ja dann von 19% auf 7% gesenkt hat. Und das ist eine extreme Subvention für die Gastwirte, weil die das sicher nicht weitergeben werden in voller Höhe an die Leute, die dort einkaufen. Und es ist auch ein Beispiel, finde ich, für den Status unseres politischen Denkens, weil das ist genau die eine Steuer, bei der es am allerdämlichsten ist, diese Kürzung vorzunehmen. Das ist wirklich die dümmste Steuerkürzung, die man sich ausmalen kann, weil die eine Hälfte des Landes, die nicht wohlhabend ist, leistet sich das momentan sowieso fast nie, ins Restaurant zu gehen, weil sie sich nicht leisten können. Die profitieren also gar nicht davon. Dann die Leute, die es sich leisten können, ins Restaurant zu gehen, werden nicht mal wirklich billiger essen gehen können, weil die Gastronomen das nicht 100% weitergeben werden. Das heißt, die Gastronomen werden subventioniert und das Allerbeste daran ist, das wird jetzt noch komplett partiell differenziert gestaltet, weil wie hätte man die Gastro auch günstiger machen können? Was verkauft die Gastro? Immer Essen, ja? So ist es definiert im Gesetz. Nur einer, der auch Essen verkauft, darf sich Gastro nennen. Und hätte man die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel abgeschafft, bumm, gleiches Ergebnis, ja, aber es hätten alle was davon gehabt. Aber nein, man macht es jetzt genauso, dass man nur das entlastet, was die Gastro betrifft und fördert und alle anderen nicht betrifft. Und jetzt ratet mal, welcher Verband die CDU am meisten gestützt hat im Wahlkampf, wo die ganzen Spendengelder herkamen und die Rallye, dass man Stimmen sammelt und so weiter. Der Deutsche Gastwirtverband. Mensch, BlackRock und der Deutsche Gastwirtverband, also Hand in Hand tanzend auf dem Sarg der BRD und Friedrich Merz im Videocall.
Guck da dabei will noch zu. Einer sagen, Lobbyismus funktioniert nicht. Also,
das ist echt hässlich. Und ich kann es mir nur wünschen, dass es irgendwie noch passiert, dass er jetzt doch nicht Kanzler wird, weil, keine Ahnung, weil irgendwas schief geht und keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, aber dass irgendwas schief geht. Da drücken wir ihm auf jeden Fall die Daumen und dann muss halt Lars Klingbeil den Kanzler machen und Friedrich Merz macht halt dann das Familienministerium oder so. Das würde eigentlich den Stand der Koalitionsverhandlungen auch besser widerspiegeln, finde ich.
Ja, ich meine, wenn wir uns die aktuellen Umfragewerte ansehen, ist mittlerweile seit Stand heute die AfD auf dem gleichen Stand wie die CDU-CSU. Und somit könnte man sie als stärkste Kraft mit einer anderen eben bezeichnen. Ist die Frage, ob, also in den letzten, ich habe das ein bisschen verfolgt, paar Tagen und Wochen ging das tatsächlich extremst schnell, dass die AfD hier aufgeholt hat. Und für mich ist es einfach eine Repräsentation dessen, dass die Wähler sagen, dafür haben wir nicht gewählt. Also wir fühlen uns hier gerade massiv in das Licht geführt. Und ich kann es den Wählern nicht verübeln. Ich meine, ich bin einer davon. ob man jetzt dafür zur AfD gehen muss, weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall ein Ausdruck des Protests, der sonst anderweitig in Deutschland ja eigentlich gar nicht so vorgenommen wird. Ja, also ich glaube, Wahlen ist, glaube ich, das die höchste Form, ja, der Schlaf, das ist das schlafenden Michels, habe ich so das Gefühl, die sonst ja eigentlich eher sagen sind, ja, ne, ist halt so, machst du nichts. So, das ist ja normalerweise die eigentliche Reaktion des Deutschen auf solche Entwicklungen. Aber wie du schon gesagt hast, was hier passiert, ist natürlich wieder, dass irgendwelche Leute versuchen, ich meine, der deutsche Staat, der gibt so viel Geld aus. Für uns, da hat er vielleicht auch noch ein paar Sachen, ein paar Groschen in der Tasche. Und das ist natürlich so ein Ding. Und dann auch zu sagen, die Autobahn GmbH kann sich verschulden. Also da rieche ich doch den nächsten Bailout. Ja, also wenn das wirklich so ist, also, dann hast du sozusagen Schulden über die Hintertür wieder gemacht.
Genau.
Das ist alles sehr, sehr... Ich will es halt nicht das Wort nennen, weil ich versuche eigentlich immer hier nicht viel zu schwören, zu Swearwords zu verwenden. Aber mir gefällt es überhaupt nicht. Ich finde es die Wählerschaft und jetzt nicht nur die Wählerschaft, sondern die Bürger an sich hinter das Licht geführt und das gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich würde sagen, es gibt noch ein weiteres Ding, was ich in den letzten paar Tagen und Wochen von gehört habe und hat tatsächlich was mit hinters Licht führen zu tun. Und zwar ist das, ihr lacht schon, unser bundeseigenes Ministerium für Wahrheit. das wird wahrscheinlich nicht so genannt werden, das dürfte allerdings diesen Titel wahrscheinlich tragen. Ich würde hier nur gerne mal unsere Folge zu 1984, die ja mittlerweile zu einer der OG-Folgen gehört, präsentieren wollen. Also es soll eben verboten werden, Lügen zumindest im Online- oder medialen Bereich zu verbieten. Und
es wird verboten, Lügen zu verbieten.
Nee, es wird verboten, Lügen zu erzählen. Das muss ich nochmal klarifizieren hier. Und da kann man jetzt halt witzeln, wie man möchte. Aber ich finde das schon ein starkes Stück. Denn hier brauchst du natürlich wieder irgendeine zentrale Einheit, die sagt, was denn ist Fakt und was eben Fiktion oder einfach nur, wie heißt es, Fakt oder Chiffre, irgendwie sowas ganz normal. Das ist für mich wirklich ein hartes Ding. Es verwundert mich jetzt nicht. Ich meine, Nancy Fraser hat das Innenministerium potenziell behalten, wenn alles so kommt, wie es aktuell dargelegt ist. Dass sowas kommt, verwundert mich jetzt nicht. Natürlich schockiert es mich, aber ich fühle mich wirklich fast schon wie natürlich jetzt nicht auf demselben Grade, aber in einer Orwellschen Welt, wenn ich mir sowas höre. Ja, also du darfst nicht mehr lügen. Boah, das ist schon ein hartes Stück.
Also es mag jetzt so dem Hörer erstmal nicht so ganz schlüssig vorkommen, warum das für uns ein starkes Stück ist, wenn jemand sagt, ja, Lügen ist ganz schlecht und also das Verbot zu lügen, was Schlechtes ist, weil jeder erstmal sagen würde, ja klar, es ist ja scheiße, wenn jemand lügt und wenn man Lügen verbreitet, dann sollte das auch irgendwie bestraft werden. Aber wir haben schon mal eine Folge zu dieser Thematik aufgenommen, in der wir uns mit den entsprechenden Paragraphen, so wie sie jetzt gerade gesetzmäßig existieren, beschäftigt haben. Und da sind wir auf die verschiedenen Fallstricke eingegangen, die das so mit sich bringt, wenn man denn tatsächlich eine Institution erschafft, die entscheiden darf, was ist jetzt Wahrheit und was ist Lüge. Und das ist kein einfaches Gericht, sondern es ist eine allgemeine Entscheidung, welche Information ist jetzt wahr und welche ist falsch. Und dass es da nicht immer so unbedingt Eindeutigkeiten gibt und dass auch das ein Machtpotenzial aufbaut, wenn es dafür eine Instanz gibt, die geschaffen wird, die dann darüber entscheiden darf, dass es halt eben immer Sprengstoff, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn jemand die Macht hat zu entscheiden, hey, diese Informationen, die sind sozusagen gewährleistet, die dürfen rausgehen und diese Informationen sind es eben nicht, der hat dann auch eine mediale Hoheit, die nicht zu unterschätzen ist, zum Beispiel, was jetzt das Informationsspektrum angeht, mit dem man konfrontiert wird dann, was ja jetzt im Moment noch gar nicht so arg eingeschränkt ist, sondern die meisten Medien haben schon noch immer die Meinungshoheit darüber, was sie publizieren wollen und was nicht. Und das ist ja erstmal im Hinblick auf demokratische Meinungsvielfalt was sehr Positives und das könnte halt eben durch diese Entscheidung bedroht werden. Und damit sagen wir nicht, dass es schlecht wäre, dass Lügen per se bestraft werden sollten oder dass Lügen per se nicht gut sind, sondern es geht darum, dass jemand diese Machtposition missbrauchen kann und dass es dann eben nicht darum geht, was ist jetzt Fakt und was ist erfunden, sondern was ist mir genehm, dass es Fakt ist und was ist mir nicht so genehm und deswegen vielleicht erfunden.
2 plus 2 ist 5.
Da sind wir bei der wichtigsten Aufgabe der Verfassung und zwar der Minderheitenschutz, der sich ja natürlich über das Individuum auf uns alle erstreckt. Und was eben hier das Problem ist, ist, dass das an der Meinungsfreiheit vorbei irgendwie so ein Curveball sein soll, der einem sagt, ja, wir haben ja gar nichts gegen Meinungen, sondern wir haben ja was gegen Lügen. Und die Schwierigkeit der Sprache ist eben, dass es anders als die Mathematik, wo Simon das schöne Beispiel bringt, 2 plus 2 ist 5, die Mathematik ist klar definiert und nicht konnotiert und deswegen kann man mathematische Aussagen auf ihre Richtigkeit prüfen und zwar exakt prüfen, aber bei einer sprachlichen Aussage ist das mitunter gar nicht so einfach und da kann man dann, und das ist ja eine Kunst, die wir in Deutschland auch zur Volkskultur erhoben haben, auch böswillig missverstehen, was da eigentlich gerade gesagt wird und was da eigentlich gerade gemeint wird. Und das sorgt natürlich dafür, dass da sehr, sehr viel zu viel Spielraum existiert, um Dinge zu kennzeichnen als Lüge, obwohl sie das eigentlich nicht sind, beziehungsweise dem Informationsstand der Person nach zu dem Zeitpunkt nicht waren. Und das sind Punkte, die absolut bescheuert sind und dass wir uns mit solchen rückschrittlichen Sachen noch beschäftigen müssen, finde ich ehrlich gesagt abstrus. Ich denke, wir hätten heutzutage eigentlich relevantere Dinge, auf die wir uns stützen können, wie wir die Menschheit voranbringen können. Aber scheinbar gibt es in der Generation der Nachkriegsboomer doch genug Leute, die ja damit lieber ihren Tag verbringen, solche Sachen zu etablieren, von denen jeder, der einigermaßen was in der Birne hat, versteht, dass es offensichtlich eine dumme Idee ist. Und ja, das finden wir nicht gut. Und das ist auch sowas, je nachdem, wie sich das entwickelt, kann das natürlich dann auch dazu führen, dass wir einen extremen Verlust an qualitativ hochwertigen Denkern haben, die dann sich sowas halt nicht gefallen lassen und entsprechend in Länder auswandern, die das halt nicht machen. Und das muss man eigentlich auch berücksichtigen als deutsche Bundesregierung, dass wir ja als Deutschland doch kein Land sind, das auf irgendwelchen Ressourcen oder sonst was beruht, die im Boden stecken, sondern dass der wesentliche Treiber unseres gesellschaftlichen Fortschritts einfach unsere mentale Kapazität ist. Und ich glaube, dass uns das nicht gut tut, wenn wir da zu sehr eingreifen in diesen Prozess. Und kann mir vorstellen, dass das auch ziemlich in die Hose gehen kann. Und allein deshalb schon, weil es so viel Potenzial hat, richtig böse in die Hose zu gehen, würde ich das gar nicht erst anfassen. Weil, und das muss ich jetzt mal ganz so offen sagen, es gibt mega viel Bullshit auf dieser Welt. Ja? Das geht von Impfleugnern über Homöopathen, über Flat Earther und über andere Verschwörungstheorien hinweg. Und das sind alles Sachen, die gerne in einen Topf geschmissen werden, die aber nicht zwingend immer in denselben Topf gehören und die auch aus unterschiedlichen Gründen sich unterschiedlich entwickelt haben. Und da müssen wir einfach sehr, sehr vorsichtig mit umgehen, weil es einfach auch eine gewisse Relevanz gibt von Dingen, wie wichtig ist das jetzt, dass man alle Leute bekehren muss, sozusagen von der Wahrheit. Ja, also es gibt ja immer noch auf der Welt irgendwie 3 Milliarden Menschen, die aktiv religiös sind, was ja eigentlich auch mit dem rationalen Verstande nicht erklärbar ist. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt als nicht religiöser Mensch hier sagen sollte, ey, die sind alle dumm, das müssen wir jetzt verbieten, weil es ja eben nicht Wahrheit ist. Und das sind alles so Sachen, ja, da kann man nur den Kopf schütteln, dass man solche Überlegungen als auf Ministerienebene macht, vor allem wenn man gleichzeitig vom dauernden Bürokratieabbau spricht. Ja, dass man da jetzt so eine zentrale Sammelstelle für alle Daten des Landes macht und dann mal prüft, was denn da wirklich alles wahr ist und was nicht. Das hat schon sehr unangenehme Züge. Vor allem, weil ja die Deutschen auch diejenigen sind, die sich immer so aufregen über Donald Trump, dass er die Medien in den USA verklagt, weil die Dinge sagen, die ihm nicht gefallen. So, wie weit sind wir denn dann noch entfernt, wenn wir das Wahrheitsministerium tatsächlich ausbauen? Ja, also, wenn wir dann sagen, Nancy Faeser hat einen Fehler gemacht mit Politik XY, ist es dann so, dass man sagt, okay, nein, das ist jetzt eine Lüge, weil es war ja objektiv kein Fehler, weil Migrant XY ist ja hier erfolgreich emigriert und deswegen war die Politik ja nicht falsch. Ja, wie würdest du das dann einschätzen? Und dann fahren wir alle ein ins Gefängnis, weil wir gesagt haben, wir finden Migration, Politik, wie sie betrieben wird, nicht sinnig. Also nächstes Thema, denke ich, oder?
Ja, erstmal wollte ich noch kurz was einwerfen. Und zwar ein Hate von mir an der Stelle zu Leuten, die an Homöopathie glauben. Ich glaube, ihr seid alle super nett und ich mag die meisten von euch, glaube ich auch. Nicht, dass das hier jetzt, dass ich jetzt wegen Tim da irgendwie Freunde verliere.
Ich hab die Aussage da voll differenziert und gesagt, dass alles in einen Topf schmeißen kann.
Mal kurz eingreifen an der Stelle.
Du stellst das jetzt wieder dar, als hätte ich die alle verteufelt. Ich habe nur gesagt, dass es Unsinn ist. Ja, die wichtigste Eigenschaft eines demokratischen Rechtsstaats und der Menschen, die darin leben, Tom, ist es, dass wir nicht Leute verurteilen, sondern Handlungen und Gedankenmuster. Ja, nur weil jemand an Homöopathie glaubt oder religiös ist, sage ich nicht, dass der Mensch deswegen minderwertig ist, sondern ich sage, dass diese Meinungen doch durchaus Angriffsfläche bieten und dass man da eben konstruktiv drüber diskutieren kann. Aber nicht, dass diese Menschen deswegen als Kanonenfutter irgendwo hingeschickt werden müssen.
Und was ich auch noch machen wollte, ist daran zu erinnern, dass ja das Fact-Checking an sich schon gezeigt hat, was denn alles Mögliche schiefgehen kann an so einer Instanz. Also klar, wir haben da auch schon mal lang und breit drüber geredet, aber Faktenchecker, die haben halt eben schon das Maß, was sie an Macht über die Meinungshoheit hatten, immer ausgenutzt, um Sachen zu framen. Und Framing ist einfach nicht die Suche nach dem faktisch Richtigen oder Falschen, sondern man versucht, Dinge halt einfach so dastehen zu lassen, wie sie einem am besten gefallen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man dabei lügt oder dass man irgendwie die Wahrheit großartig verdreht, aber man stellt sie halt auf eine besondere Art und Weise dar, sodass sie einem halt genehm ist. Und genau das würde ich halt eben in der Position auch wahrscheinlich sehen, dass politische Entscheidungen dann halt so zurecht geframed werden, dass sie irgendwie passen. Und dass halt jeder, der dann dem Framing widerspricht, automatisch im Kopf der Leute, die sich auf diese Informationen verlassen, als jemand dasteht, der an der Wahrheit vorbeilebt oder der es einfach nur nicht rafft. Und das finde ich ist das allergrößte Problem, dass man sich die Ideen oder die Meinungen der Menschen nicht mehr anhört, an dem Punkt, wo sie einem generellen Framing widersprechen und gar nicht mehr sich die Mühe macht, um zu überlegen, hey, hat er nicht vielleicht tatsächlich auch ein Argumentationsfundament, was er einem beibringen könnte, was man dann hinterfragen könnte. Also gar nicht erst nur die eine Aussage abzustempeln als falsch, sondern halt erstmal die Argumentation sich zu Gemüte führen und dann zu überlegen, ist das denn tatsächlich falsch oder überzeugt es mich nicht doch?
Nochmal da kurz ein Punkt, weil du es gerade hattest mit den Aussagen und dieser Veränderung im Framing. Ich möchte erinnern, da haben wir im Podcast auch schon drüber gesprochen, beim Attentat von Donald Trump gab es bei manchen Medien-Outlets auch so eine Überschrift von wegen Donald Trump am Boden bricht sogar seine Rallye ab. So in dem Tonus wurde dann die Überschrift geframed. Und es stimmt ja, er lag am Boden, ja, und er hat dann auch seine Rallye abgebrochen. Also es ist ja faktisch richtig und demnach auch eine unangreifbare Wahrheit an der Stelle, wenn man das so auslegen will. Aber natürlich ist das absoluter Käse, so Journalismus zu betreiben. Und die Tatsache, dass wir überhaupt in der zivilisierten Welt heutzutage so weit sind, spricht ja auch schon Bände, wie rückschrittlich eigentlich der Homo sapiens sapiens allgemein Zustand momentan ist. Und ich meine, wie man das lösen kann, ganz klar, einfach eine 24-Stunden-TikTok-Pflicht. Alle werden jetzt gezwungen, den ganzen Tag auf TikTok zu scrollen. Und dann haben wir solchen Unsinn auch nicht mehr.
Aber nur unsere Videos.
Ja, und ja, es gibt dann auf TikTok aber auch nur noch Content von anderen Leuten, die gerade auf TikTok sind und scrollen.
Infinite Loop. Ja, nee, ich wollte noch ein paar Sachen dazu loswerden. Also erstens mal vielen Dank, dass du die Hohlerde aus den Verschwörungstheorien rausgenommen hast. Das ist natürlich...
ist ja auch hart, das als Verschwörungstheorie zu
bezeichnen. Ich wollte gerade sagen, waren wir schon mal irgendwie ganz da unten? Ich glaube nicht.
Ja, also, bitte. Außerdem gibt es ja sehr viele sehr große Hohlräume. Also.
Ja, das ist ganz, ganz faktisch richtig. Kleiner Spaß am Rande. Aber nochmal zum kurzen Punkt der Verschwörungstheorien und Lügen. Das fällt mir einfach sehr, sehr viel ein. Also ich glaube, dass...
da kenne ich mich aus, ey.
Da kenne ich mich aus. An sich glaube ich, dass Verschwörungstheorien tatsächlich einen Platz in der Gesellschaft haben. Denn auch wenn es irgendwie nur 1% von denen ist, die sich irgendwo in einem gewissen Grade als Wahrheit herausstellen, ja, das ist genau das, was man trotzdem als Gesellschaft braucht, um langfristig überleben zu können, weil ich brauche Leute, die von außen auf das System draufschauen können und natürlich die meisten von denen sind irgendwelche Alex Jones Aluhut-Träger, so, aber nichtsdestotrotz, es gibt gewisse Verschwörungstheorien, die sich im Endeffekt auch irgendwo als wahrheitlich herausgestellt haben, ob jetzt in voll, das ist immer die Frage, muss nicht sein, aber allein schon, dass es sowas gibt.
Und ein Beispiel dafür ist, dass, ich glaube, wie hieß er noch? Müssen wir nachgucken. Jedenfalls der UN-Abgeordnete der Vereinigten Staaten, der damals behauptet hat, dass Hussein Massenvernichtungswaffen hat, dass sie solide CIA-Informationen haben, dass Hussein Massenvernichtungswaffen hat und dass das der Grund war vor der UN, warum man den Kriegsantrag an die Resolution halt gestellt hat, um den Irak anzugreifen. Und dieselbe Person hat irgendwie 20 Jahre später oder so aus Gewissensbissen dann gesagt, dass das nicht gestimmt hat.
Ja, beispielsweise sowas. Ja. Natürlich, die Reaktion hätte folgenschwerer auffallen können, aber ja, andere Diskussion. Und dann denke ich noch mal ein bisschen weiter. Ja, wieso denken denn irgendwelche Politiker, sagen zu müssen, wir brauchen sowas? Ja, es liegt ja offensichtlich daran, dass wir sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungsströmungen in der Gesellschaft haben. Und du hast es vorhin schon angesprochen, Tom, es wird sich eben nicht mehr mit den Meinungen auseinandergesetzt und wieso jemand daran denkt. Ja, für mich ist das subjektiv das viel, viel Wahrscheinlichere. Du hast vorhin auch gesagt, Tim, ja, das Mathematische, das ist alles sehr stark beweisbar und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Allerdings ist es eben, mit dem wir uns in der Realität leider, vielleicht zum Glück, beschäftigen müssen, eben hauptsächlich induktiver Natur, ja, wo wir uns häufig nicht ganz durchdenken können. Ja, wir können sich einfach hinsetzen und durchdenken und sagen, wir fangen hier bei A an und dann kommen wir bei Gamma raus und ich kann dir genau den Pfad irgendwie nachverfolgen und jeder, der irgendwie in richtigen geistigen Zustand ist, würde mir auch hier zustimmen. Ja. Ebenso ist es leider nicht. Und dementsprechend habe ich halt einen Dissens in der Bevölkerung und in der Gesellschaft. Und jetzt versuche ich das hier zu unterdrücken, dass hier gewisse unterschiedliche Meinungen gibt. Und dann häufig wird halt gesagt, hey, wir haben jetzt halt hier irgendwie beispielsweise, jetzt halt mal ganz populistisch gedacht, ja, wir haben jetzt halt hier irgendwie beispielsweise die AfD und deren Meinungen wollen wir nicht haben, so, die ist meistens irgendwelche Lügen und so weiter. Wie gesagt, das ist überzogen, aber würde man jetzt halt, und das geht vielleicht auch noch weiter mit dem Parteiverbot der AfD, was ja auch irgendwo besprochen wird, würde man dann einfach die Meinung, dass die Präferenzen von fast schon mehr als einem Viertel von Deutschland, von der deutschen Bevölkerung, würde man das einfach sagen, wir verbieten das. Ja? Also ich muss mich doch irgendwie, wenn ich mich Demokratie nennen möchte, muss ich mich doch damit auseinandersetzen, wieso solche Leute dann überhaupt so denken. Und ich muss damit, das ist für mich wieder einfach nur Symptombekämpfung statt Ursachenbekämpfung, wirklich par excellence, wieder so. Und das sind so viele Sachen, ich möchte jetzt noch gar nicht weiter darauf eingehen, wir haben noch ein paar, vielleicht noch ein oder zwei andere Themen, aber was ich noch eins davon gesagt haben wollte, in Bezug auf, und das ist eigentlich an sich so ein Thema Richtung Meinungsfreiheit, und das Zitat finde ich immer sehr, sehr schön, eben zu sagen, Innovation is the child of freedom and the parent of prosperity, ja, also Innovation ist das Kind von Freiheit und ein Elternteil von eben wirtschaftlichem Wohlstand. Und ich glaube, das haben wir gerade, wenn es darum geht, komplett verloren. Ja? Weil ich würde mal behaupten, dass Kopernikus mit seinem Modell damals wahrscheinlich auch als Verschwörungstheoretiker zumindest in einem heutigen Framing bezeichnet worden wäre oder zumindest jemand, der Lügen verbreitet. Und ich meine, so wurde mit Sicherheit bezeichnet. Aber genau solche Leute braucht man. Ja? Und gerade im wissenschaftlichen, technischen Diskurs braucht man eben Leute, die den Status quo zumindest mal versuchen zu hinterfragen. Und wenn man das fundamentiert machen kann und das halt nicht irgendwo sonst wo herziehen kann, was natürlich viele Verschwörungstheorien gleich schon mal ausschließt oder irgendwelche Lügengeschichten sind, aber ich glaube nichtsdestotrotz, dass es einer der wichtigsten Aspekte sind, wenn es darum geht, wie sich das Wissen unserer Gesellschaft tatsächlich jetzt halt auch zu einer höheren Stufe entwickeln kann. Und das wollte ich aber nochmal losgeräumt sein, weil du hast noch einen Punkt, den du ansprechen wolltest, Tim, richtig?
Ja, wir haben gesprochen über Militär, wir haben gesprochen über Wahrheitsministerien, aber wir haben natürlich auch noch den Punkt der Steuern, die jetzt in den Koalitionsverhandlungen sehr, sehr große Räume und auch Umstände bereiten in dem, was wir bisher so mitbekommen haben. Und letztendlich geht es darum, dass Steuern erhöht werden sollen. Ja, um es mal in einem Satz zusammenzufassen, die Steuern sollen erhöht werden. Und das Problem, was ich damit sehe, ist, dass wir auf der einen Seite jetzt historische Schulden genehmigt haben und natürlich, man muss es differenzieren, die wurden noch nicht aufgenommen, sondern sie wurden genehmigt und werden dann aufgenommen werden. Und machen aber jetzt gleichzeitig eine Kontraktion der Privatwirtschaft, indem wir die Steuern erhöhen. Und zwar auch um saftige Prozentzahlen. Also der Spitzensteuersatz steigt von 42 auf 47% an. Und nach dem jetzigen Stand ist das ja so, dass die allermeisten qualifizierten Arbeitnehmer sogar schon zahlen. Und die Schwelle, ab der man den Spitzensteuersatz zahlen soll, die soll ein bisschen rausgeschoben werden. Ich glaube, von 60.000 auf 80.000 Euro pro Jahr, was natürlich auch noch nicht exorbitant viel ist und meiner Meinung nach jetzt noch keinen reichen Menschen eigentlich konstituiert, der jetzt hier einen Spitzensteuersatz zahlen muss. Da jedenfalls Anhebung von 42 auf 47. Dann der reichen Steuersatz, der soll angehoben werden von vorher 47 auf jetzt dann 49. Nee, von 45 auf 49, Entschuldigung. Und das ist natürlich auch krass, weil 50% ist, denke ich, das rechtliche Maximum, was zugelassen werden kann. Also alles oben drüber müsste eigentlich verfassungswidrig sein. Also das ist schon mal ein starker Tobak, da 49% zu verlangen. Und ja, ich meine, dann auch die Kapitalertragssteuer jetzt von 25% oder beziehungsweise die Abgeltungssteuer von 25% auf 30%. Zu erhöhen, was also alle Einkünfte betrifft, die halt jetzt nicht immediat aus dem Arbeitseinkommen kommen, Zinsen oder Aktien oder ETFs oder so ein Kram. Das ist natürlich auch brutal, weil, und das muss man halt auch alles fairerweise mal sagen, das trifft halt alles vor allem die Mitte. Ja, also die armen Leute trifft das nicht, die Reichen trifft das auch nicht, weil die Reichen machen die Kapitalerträge halt dann im Ausland, das ist denen dann auch Bums. Und das ist halt komplett crazy, jetzt hier die Mitte nochmal so richtig auszuweiden und dann mit den Staatsschulden im Prinzip den Staatssektor im gleichen Zuge auszuweiten, indem man die Mitte der Gesellschaft, die ja eigentlich die Privatwirtschaft stützt, dann da nochmal ausbeutelt. Und letztendlich führt mich das zu dem Punkt, den ich über die deutsche Situation und auch das deutsche Volk, zumindest in der Generation, die jetzt gerade das Sagen hat, immer wieder urteilen muss. Und zwar, die sind Weltmeister darin, die Deutschen sich selbst im Weg zu stellen. Und das sieht man jetzt einfach, das war bei der Klimadebatte so, ja, da hätte man auch einfach mal sagen können, okay, wir wollen klimaneutral werden, wir wissen, Solar und Wind und Speicher sind die Lösung. Also was machen wir? Wir gehen pragmatisch damit um und nutzen Atomkraft und Kohlekraft, um möglichst viel günstige Energie zu haben, diese Transformation vorzunehmen und die Elektrifizierung Stück für Stück voranzubringen. Das hat man gemacht, man hat sich in die Hose geschissen und erstmal alles abgeschalten und dann mit dem teuren Strom sich selbst ein Bein gestellt, um dann die Transformation mit viel höheren Kosten umzusetzen. Was macht man jetzt? Man nimmt exorbitant hohe Rekordschulden auf. Man genehmigt exorbitant hohe Rekordschulden, um sie dann aufzunehmen und macht dann aber im Gegenzug das Volk wieder ärmer, indem man die Steuersätze erhöht und ich meine 42-47%, das ist schon saftig und dann noch die Kapitalertragsteuer von 25-30%, ist ja auch eine Erhöhung um 20%, ja, muss man auch mal ganz klar so sehen, dann erreicht man am Ende eigentlich gar nicht diesen Boom, den man wirklich so haben will. Und was ich mir wünschen würde, ist, wenn man schon Schulden aufnimmt, dass man dann wenigstens mal konsequent ist und sagt, ja, wir bürden das jetzt der Zukunft auf, um ein Deutschland zu schaffen, in dem es tatsächlich auch mal wieder funktioniert. Aber das scheint nicht das zu sein, was die wollen, sondern was sie wollen ist, der Zukunft das aufzubürden, um dann ein Deutschland zu bauen, das von Friedrich Merz regiert wird und von BlackRock privatisiert wird. Und das ist natürlich genial, geil und wir werden jetzt einfach bei BlackRock anfangen zu lobbyen, den Podcast von BlackRock sponsern lassen, selbst auch als Ökonomen bei BlackRock arbeiten und dann die Herrenmenschen werden. Also freut euch auf gute Zeit.
Ja, ich habe den besten Take, den ich dazu habe, ist, Deutschland hat kein Einnahmenproblem, Deutschland hat ein Ausgabenproblem und das ist schon seit geraumer Zeit so. Ja, also wenn ich mir wirklich anschaue, was da noch an Abgaben gezahlt werden, ne, noch zu den Kapitalerträgen, ja, also die meisten Leute, die heutzutage oder in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren das Arbeiten angefangen haben, sind sich mehr oder weniger gewiss, wenn ich mich zumindest zum kleinen Grad damit beschäftige, dass die gesetzlich gesicherte Rente, in Anführungszeichen gesichert, dass ich mich darauf nicht verlassen darf, kann und dementsprechend privat vorsorgen muss. Und jetzt natürlich wird mir diese private Vorsorge nochmal schwieriger gemacht, wo ich mir denke, okay, ja, und was mir dann immer, sag ich mal, in meinem grundökonomischen Verständnis hinzukommt, ist ja, okay, wenn ich denn möchte, und das ist, glaube ich, die wichtigste Annahme, dass es der Gesellschaft wirklich gut geht auf einem ökonomischen Wohlstandslevel, dann sollte sich der Staat so weit wie möglich raushalten, ja. Und deshalb sehen wir irgendwelche Staatsquoten von ja, über 50%, die wir in Deutschland mittlerweile haben, auch gut und dicke über 50% im Vergleich zu anderen Nationen natürlich nochmal das Ganze fast perverser dargestellt, dann sehe ich das eben nicht so. Und dementsprechend auch einfach, ich würde sagen, wir haben so viel, was wir abbauen könnten, jetzt halt nicht nur an indirekter Beteiligung des Staates, und das macht mich tatsächlich vielleicht nochmal ein bisschen mehr aggressiv, jetzt einfach sagen würde, okay, wir übernehmen das, sondern eben diese, ich sage jetzt halt mal, nicht monetären Eingriffe, ja, eben durch Regulierungen etc., die eben auch einfach noch vielleicht jetzt halt nicht schwer messbar sind, ja, also die sind schwer messbar, was ich aussagen möchte, aber nichtsdestotrotz wahrscheinlich nicht weniger schädlich sind als jetzt halt eben die direkten, wir besteuern dich, wenn du eben das machen möchtest. Und ich kann immer nur meinen Kopf schütteln, ja, es gibt mittlerweile kaum noch, und ich weiß, das ist mittlerweile schon ein Normie-Take, kaum noch irgendwelche Anreize für Leute, die, und ich hasse das Wort, Leistungsträger hier sein wollen, aber es ist leider so, ja, also wenn ich wirklich das hier habe, und ich muss mir das ja auch wirklich mal vor Augen führen, was es ja eigentlich bedeutet, einen Profit zu machen als Unternehmer, ich kann das ja nur machen, wenn ich das Leben meiner Mitmenschen, meiner Mitbürger verbessere, ja, und jetzt was ich als deutscher Staat jetzt reinkomme und mache und sage, ich möchte nicht, dass du das Mitleben oder dass du das Leben deiner Mitbürger verbesserst. Zumindest nicht so, wie du es aktuell machst. Ja, ich möchte dass du weniger Anreiz hast, das zu tun. Und das für mich ist ja schon alleine ein perverser Ansatz, wenn ich irgendwie rangehen möchte. Ich möchte, dass es diesem Land gut geht. Und ich würde jetzt halt mal den meisten Politikern unterstellen, dass sie das eigentlich wollen. Allerdings haben sie meiner Meinung nach die falsche Brille auf, wenn es darum geht. Deshalb brauchen sie ja nicht eine unbedingt so starke Brille, wie ich das habe. Ne? Also ihr seht ja, die ist ja eigentlich hier, macht mich schon irgendwie ein bisschen lächerlich. Allerdings möchtest du wirklich mal betont haben, dieser Ansatz zu besteuern, zu verbieten und das Ganze jetzt noch auf die Spitze zu treiben, macht mich wirklich wütend. Und das vielleicht noch als letzter Punkt. Sehr, 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 sehr viele meiner im Bekanntenkreis existierenden Freunde und so weiter denken aktiv über eine Auswanderung nach oder haben das schon getätigt. Und ich würde jetzt mal sagen, die meisten von denen sind gut ausgebildet, ja, und arbeiten in tatsächlich sehr gut bezahlten Positionen, wo man jetzt sagen würde, okay, tendenziell schaffen die viel Mehrwert für die Gesellschaft. Und ich weiß gar nicht mehr, wo die ganzen Leute herbekommen wollen, die für uns dann hier eben den Wohlstand schaffen würden. Und vielleicht noch als letzter Punkt, ja, vorhin nochmal das Rentensystem angesprochen haben. Ich sehe immer häufiger das Argument dafür, dass beispielsweise dass der Generationenvertrag in Bezug jetzt auf die Rente einseitig gekündigt wird. Ja. Wieso sollten irgendwelche Leute, jetzt die Jüngeren, dafür arbeiten, um dann gewiss zu sein? Also wir wissen ja jetzt schon, dass es einen gewissen, also es ist mittlerweile schon so, dass wir Steuern umlenken müssen in das Rentensystem, weil das einfach nicht mehr ausreicht und es wird ja immer nur schlimmer werden.
Simon, die Steuersubvention der Rentenkasse ist der größte Posten des gesamten Bundeshaushalts.
Ja, siehst du mal. Und das ist natürlich eine Aussagekraft, wo ich mir sage, okay, so funktioniert das, so kann das System nicht funktionieren. Ne? Also damals, klar, das funktioniert, wenn du eine wachsende Bevölkerung hast, funktioniert das so lala. Oder bis zu einem gewissen Grad auch gar nicht schlecht. Aber aktuell, das, was wir sehen, wir haben einfach netto weniger Einzahler und das zu einem sehr, sehr hohen Grad. Und ich weiß nicht, aus meinem Fairness-Verständnis hinaus ist es nicht fair, diese Leute so zu belasten mit der Aussicht auf im Prinzip nichts. Ja? Und eben, sie zahlen nicht nur Sozialversicherungsabgaben sag ich mal, Rentenversicherung, sondern sie zahlen ja auch indirekt über die Steuern, wo damit dann rein subventioniert wird. Also das ist für mich ein System, was, vielleicht hat man eine andere Folge dazu, aber das, ja, regt mich ziemlich auf.
Ich finde das ziemlich interessant und da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis dieser Folge zum Anfangsstatement, nämlich wofür wird denn dieses Sondervermögen letztlich dann verwendet? Und man hätte ja auch statt den Steuersatz zu erhöhen, mit diesem Sondervermögen Steuerentlastungen durchführen können. Also man hätte tatsächlich sagen können, okay, wir haben jetzt dieses Sondervermögen, mit dem wir wirtschaften können erstmal eine Zeit lang. Das heißt, wir entlasten jetzt erstmal vielleicht den deutschen Mittelstand steuerlich für eine Zeit lang und sorgen dafür halt passiv für einen wirtschaftlichen Aufschwung, weil die Leute wieder mehr Geld zur Verfügung haben und selber entscheiden können, was sie denn mit diesem Geld machen können oder machen wollen. Und generell halt eine wirtschaftliche Situation erschaffen, in der Leute mehr Spaß daran haben, Investitionen zu tätigen, Geld auszugeben und damit halt auch die eigene Wirtschaft anzukurbeln. Und stattdessen wird Sondervermögen aufgenommen und dann wird auch noch der Bürger mitbestraft, indem das Ganze auf dessen Rücken quasi ausgebadet wird. Und auch dieser Rentenrückstand, der hätte damit ja gedämpft werden können mit dem Sondervermögen. Man hätte ja auch sich entscheiden, ja gut, ist eine fragwürdige Ausgabe, aber man hätte mal drüber nachdenken können, ob man da nicht auch davon irgendwie was da reinschießt und nicht einfach nur den Haushalt schröpft.
Also die Diskussion hinsichtlich dessen, ob jetzt schuldenfinanzierte Steuervergünstigungen sinnvoll sind oder nicht, ist eine andere. Was aber wichtig ist, Tom, wie du es richtig sagst, ist, dass die Effekte wenigstens in die gleiche Richtung gehen sollten. Das wäre was prima wäre. Und da sind wir wieder beim Punkt, dass die Weltmeister darin sind, sich im Weg zu stehen, weil sie gehen halt mit der rechten Hand nach rechts, mit der linken Hand nach links und am Ende bleiben sie halt stehen. Und das ist halt einfach Unfug. Zeitverschwendung und wird am Ende nur dazu führen, dass die Staatsquote weiter steigt, die Ineffizienzen weiter steigen. und der Wohlstand in unserem Land nicht weiter steigt. Und was man halt auch berücksichtigen muss, ich meine, dass man dann immer schon so schön sagt, ja, Investitionen, dies und das, aber ich meine, mit höheren Steuern, wieso wird jetzt der Investitionsstandort Deutschland attraktiver, wenn man die Kapitalertragssteuer erhöht? Was bringt das jetzt den Ausländern, die in Deutschland investieren, wenn sie mehr Steuern auf ihre Investitionen zahlen müssen? Wie macht das, wie kommt das ausländische Geld dann nach Deutschland? Also es ist ja dann eher so, dass es so ist, wie die Leute, die wir zum Beispiel sind. Ja, ich meine, bei mir ist es jetzt auch der letzte Monat im Studium und ich bin auf eure Kosten, liebe deutschen Menschen, ausgebildet worden, habe hier eine ausgezeichnete Ausbildung in Bayreuth bekommen. Und der Nacken der Gesellschaft hat das getragen, wie das in dem System, was wir haben, so ist. Aber ich stehe jetzt vor einem Punkt, wo ich so sage, okay, yo, spannend, was ihr hier in Deutschland alles vorhabt. Aber aus meiner Einzelperspektive ist das eine sehr gute Überlegung zu sagen, willst du nicht lieber Englisch sprechen, da wo du lebst, als Deutsch? Und das ist ja eigentlich ein Unding. Also das ist echt ein Unding. Das ist so unsinnig. Ja, ich meine, wir haben ja in Deutschland so viel Innovation und so viel auch Humankapital, dass wir einfach nur mal richtig nutzen und einfach mal die Leute machen lassen. Ja, ich meine, das wäre eigentlich alles, was wir bräuchten, dass man einfach mal die Leute machen lässt. Weil es gibt wirklich kein Volk auf der Welt, was gleichzeitig so eine krasse Produktivität hat, aber auch so sparsam ist, wie das in Deutschland ist. Ich meine, das Einzige, was noch vergleichbar ist, sind wahrscheinlich die Chinesen, die Japaner und die Südkoreaner. So, und da sieht man ja, was die in den letzten Jahrzehnten alles so an Fortschritt eigentlich geschafft haben. Also ich meine, Japan und Korea, die haben sich ja wie Deutschland auch nach dem Krieg aus einer absoluten nichtshabenden Situation eigentlich aufgebaut. Korea hat ja eigentlich sogar weniger Zeit, weil der Koreakrieg ging ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg los. Da war Deutschland da eigentlich schon wieder auf einem guten Weg. Und China hat das Ganze jetzt geschafft seit den 70ern, in 50 Jahren, ja, also in einer Generation oder innerhalb eines Menschenlebens vom Fischerdorf zur Welthauptstadt für Technologieentwicklung in Shenzhen. Das ist schon crazy und das hätten wir auch in Deutschland, das Potenzial, ja, um das mal Perspektive zu setzen. Das deutsche Wirtschaftswunder hatte das höchste Wachstum über eine längere Zeitperiode, was jemals in der Menschheitsgeschichte gemessen wurde. Also nur um da vielleicht mal ein wenig Hoffnung zu machen. Das war noch krasser, der deutsche Wiederaufbau, als das bei China, Korea und Japan war. Und das zeigt uns eigentlich schon, dass es möglich wäre. Aber wie gesagt, Weltmeister darin, sich selbst im Weg zu stehen. Und das ist halt echt richtig toxisch.
Ich glaube, da können wir es tatsächlich am Ende bei belassen. Ansonsten würde es hier nur in eine Rant-Orgie entarten.
Was nicht unbedingt negativ ist.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich deinen Podcast zuhören würde. Ja, ich glaube, meine Schlussworte sind so ein bisschen, oder das, was ich in letzter Zeit darüber nachgedacht habe, ist, das Problem ist, es wird Staat gemacht, Staat funktioniert nicht, und dann ist die logische Konsequenz derer, die an der Macht sind, wir brauchen mehr Staat. Ja, das ist einfach, das, was wir aktuell gemacht haben, funktioniert nicht, also machen wir mehr davon. Und ich glaube, das ist eine extremst unsinnige Herangehensweise, aber nichtsdestotrotz ist dieses eine, die wir in der Moderne sehr häufig beobachten, jetzt nicht nur in Deutschland, aber auch anderweitig. Einfach nur ein sehr interessanter Gedanken, den ich irgendwie hatte, eben zu gucken, hey, wir können es irgendwie nicht verifizieren, beispielsweise empirisch, so ob das jetzt funktioniert hat, was wir gemacht haben oder nicht. Dementsprechend machen wir einfach mehr. Und zwar, wieso machen wir mehr? Weil es uns in einer bestimmten, in einem bestimmten Machtzirkel einfach besonders stellt, ja, beispielsweise die Politikerkaste, die sich dann irgendwie einfach selbst ermächtigen kann und sehr viel mehr Potenzial dann auch für sich selbst entfalten kann. Das sind meine Abschlussworte. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas habt. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich sagen, vielen lieben Dank, liebe Zuhörer und Zuschauer, schaut an unsere YouTube-Crowd für das kontinuierliche Hören. Falls ihr irgendjemanden kennt, der auch gerne so ein bisschen unseren Rant mitbekommen würde, gerne weiterleiten. Wir freuen uns immer sehr, sehr über neue Zuschauer und Zuhörer. Falls ihr irgendwelche Vorschläge für irgendwelche Themen habt, uns toll findet, uns schlecht findet, schreibt es uns in die Kommentare, lasst es uns wissen. Wir wollen natürlich immer besser werden. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.